Ich möchte heute einen Blick werfen auf den Johannes, auf den Apostel Johannes. Der Johannes war der Sohn des Zebedäus und der Salome. Das war die Schwester von der Maria, der Mutter Jesu. Er war also ein Cousin von Jesus. Und er war der Bruder von Jakobus. Und beide waren Fischer und haben mit ihrem Vater zusammengearbeitet. Und ich habe heute mit dem Andy so ein bisschen geredet, wie das wohl gewesen sein könnte, als der Cousin von Jesus, ob die bei den Familienfesten gemeinsam gespielt haben, wie das gewesen wäre, mit Jesus zu spielen. Ich habe mich gefragt, ob die gestritten haben. Hat der Andy gemeint, na Jesus, sicher nicht. Er hat wahrscheinlich die ganzen Schläge eingesteckt und hat die zweite Backe hingehalten. Es ist interessant, darüber nachzudenken. Der Name Johannes heißt, der Herr ist gnädig. Und ich denke, der Johannes hat es auch in seinem Leben erfahren. Er war der einzige Apostel, der einen natürlichen Tod gestorben ist. Alle anderen haben ihr Leben gegeben für Jesus. Aber der Johannes ist sehr alt geworden, so manche sagen bis über 100 Jahre alt. Und dieser Jünger Johannes, der war ganz am Anfang ein Jünger des Johannes des Täufers. Und er war fasziniert von Jesus und wollte ihm nachfolgen. Das erste Mal sehen wir ihn im Johannesevangelium im ersten Kapitel, im Vers 35. Da heißt es, am folgenden Tag stand Johannes, das ist Johannes der Täufer, wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Schön, wir sehen Johannes immer Jesus nachfolgen. Das ist was, was wir immer wieder sehen werden im Johannesevangelium. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagen zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Und man nimmt allgemein an, dass der Zweite der Johannes war, der das Evangelium ja geschrieben hat. Also sie treffen Jesus. Johannes der Täufer sagt, siehe, das Lamm Gottes. Das heißt, der Messias, auf den die Juden gewartet haben, der Erlöser. Und sie sagen zu ihm, Rabbi, wo hältst du dich auf? Ich glaube, das war so ein schüchterner Versuch zu sagen, Herr, wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen dich kennenlernen, wo hältst du dich auf? Und Johannes sagt hier, er schreibt dieses Evangelium. So um die 60 Jahre später, als alter Mann, erinnert er sich zurück an sein Leben mit Jesus. Und er schreibt hier, es war um die 10. Stunde, wo ich Jesus zum ersten Mal getroffen habe, als das Lamm Gottes. Er sagt, ich kann mich noch daran erinnern. Es war so ungefähr 4 Uhr nachmittags, als ich da Jesus getroffen habe. Später sehen wir, dass die Fischer am See die Netze gewaschen haben und Jesus kommt vorbei, steigt in das Boot von Petrus und dann sehen wir diesen großartigen Fischzug, wo der so viel Fische fängt, dass er ihm seine Partner helfen müssen. Die Partner waren der Zebedäus und seine Söhne. Und ein wenig später geht Jesus wieder dem See entlang und es heißt, die Brüder waren im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus und haben gerade ihre Netze ausgebessert. Und Jesus spricht zu ihnen, oder es heißt, Jesus rief sie. Und sie verließen alles und folgten ihm nach. Das ist im Matthäus-Evangelium. Das heißt, sie verließen sogleich das Schiff und folgten ihm nach. Die haben alles liegen und stehen gelassen und Johannes ist wieder mal in Jesus nachgefolgt. In Lukas 5 heißt es, sie verließen alles und folgten ihm nach. Und so hat Jesus die als erste Jünger die 4 Fischer rekrutiert in Petrus und den Johannes, also den Andreas, seinen Bruder, und den Johannes und den Jakobus, die anderen beiden Brüder. Und die waren gehorsam und haben den Ruf ihres Meisters gefolgt, und zwar sofort. Das ist eine Sache, die wir lernen können vom Johannes. Dann später sehen wir im Markus-Evangelium im dritten Kapitel im Vers 16. Das ist die Stelle, wo Jesus seine 12 Apostel beruft. Und da heißt es hier, und er bestellte die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus den Sohn des Zebedäus und Johannes den Bruder des Jakobus und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners. Ein interessanter Name, den Jesus hier diesen beiden Brüdern gegeben hat. Ich glaube, das gibt uns ein bisschen ein Bild davon, was für Persönlichkeiten das waren. Das waren die Söhne des Donners. Wir würden in Österreich sagen, das waren so Zornbinchen. So Leute, die leicht hochgegangen sind, die ein bisschen aufbrausend waren, ein bisschen übereifrig. Und wir werden das später sehen. In Lukas 9 sehen wir, wo Jesus die Jünger aussendet, um einen Platz für ihn zu bereiten. Und in ein Dorf der Samariter und die wollen Jesus nicht aufnehmen. Und der Johannes und der Jakobus sagen, Herr, sollen wir Feuer herabrufen auf dieses Dorf? Und Jesus weist sie zurecht, aber das waren diese Söhne des Donners. Die waren auch sehr ambitioniert. In Matthäus 20 lesen wir, dass die Mutter von den beiden, die Salome, zu Jesus kommt und bittet darum, dass ihre beiden Söhne zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen dürfen in seinem Reich. Und da werden die anderen Jünger dann unwillig und fangen an zu streiten. Und das ist dann der Anlass, wo Jesus seine große Lehre gibt über das, was es heißt, groß zu sein im Reich Gottes. Nämlich ein Diener zu sein. Wahre Größe, wahre Leidenschaft heißt dienen im Reich Gottes. Und so sehen wir, dass der Johannes nicht perfekt war. Und das ist schön, wenn wir das sehen können, weil dann wissen wir, dass Jesus auch uns gebrauchen kann. Wir müssen nicht vollkommen sein. Er wartet nur, dass wir bereit sind, so wie der Johannes, und seinem Ruf folgen und ihm nachfolgen. Johannes war nicht perfekt, aber doch sehen wir, dass er in den engsten Kreis aufgenommen wird. In den engsten Kreis um Jesus. Das waren immer der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Wir sehen, dass Jesus die drei mitnimmt auf den Berg der Verklärung. Und sie dürfen dort einen Vorgeschmack auf die Herrlichkeit Gottes erleben, wie Jesus verwandelt wird, verherrlicht wird. Und sie dürfen dabei sein. Wir sehen die drei bei Jesus im Garten Gethsemane, wo er die drei mit sich nimmt und sagt, wachet und betet mit mir. Da waren sie wieder schwach, da haben sie gepennt, haben sie wieder mal versagt. Aber der Johannes hatte eine besonders enge Beziehung mit Jesus. Beim Abendmahl heißt es, dass er an der Brust von Jesus gelegen ist. Er war wahrscheinlich beim Verhör von Jesus dabei. Da ist die Rede von Petrus und einem anderen Jünger, der den hohen Priester kannte. Viele glauben, dass es der Johannes war. Wir wissen, Johannes ist unterm Kreuz gestanden und Jesus hat ihm seine Mutter anvertraut. Nach der Auferstehung sehen wir, dass der Johannes mit dem Petrus zum Grab läuft, nachdem die Frauen den Bericht gebracht haben, dass Jesus nicht mehr im Grab ist, dass er auferstanden ist. Und er ist nach Petrus in das Grab hineingegangen und es steht dort, er sah und er glaubte. Er war dann bei verschiedenen Erscheinungen von Jesus anwesend, auch bei der am See von Tiberias, wo die Jünger auf dem See waren im Boot und Jesus hat ihnen Frühstück gekocht. Und der Johannes war der Erste, der Jesus erkannt hat und hat gesagt, es ist der Herr. Und dort heißt es auch wieder, und nachher, er folgte ihm nach. Da war eine Liebe, eine Intimität, eine Vertrautheit mit Jesus da im Leben von Johannes. Und wir sehen den Johannes immer nahe bei Jesus. Und das hat ihn verändert. Wir sehen später in seinen Briefen, gegen Ende seines Lebens sehen wir, dass aus dem Sohn des Donners, aus dem Zornbinkel, der Apostel der Liebe geworden ist. Wenn ich es richtig gezählt habe, kommt das Wort Liebe oder Lieben 42 Mal vor, allein im ersten Johannesbrief. Der hat von nichts anderes geredet, der Johannes. Und es ist wunderbar, dass Jesus uns so verändern kann. Und ich kann es auch aus meinem eigenen Leben bezeugen. Ich war auch so ein kleiner Donnersohn. Als Kind und als Jugendlicher, ich war so sehr aufbrausend und sehr wegen kleinen Dingen bin ich hochgegangen. Aber das hat Jesus in meinem Leben verändert. Er hat noch viel zu tun, aber das ist eine Sache, wo ich Zeugnis geben kann, was er einfach verändert hat und was er weggenommen hat. Und das ist schön, dass wir erleben können, dass Gott in unserem Leben wirkt und dass Gott uns verändert. Aber der Schlüssel der Veränderung, das liegt nicht in unserer eigenen Kraft, dass wir aus eigener Kraft dringen und krampfhaft versuchen, irgendwelche Gebote einzuhalten, sondern wir sehen es im Leben von Johannes, der Schlüssel für ihn war, dass er nahe bei Jesus war und dass er ihn geliebt hat. Und dann ist die Veränderung automatisch passiert. Und das ist recht interessant, das fällt auch den Wissenschaftlern auf. Ich habe Soziologie studiert. Es gibt eine Sache, die nennt man Sozialisation. Das heißt nichts anderes, als dass wir von den Menschen geprägt werden, die uns nahe stehen. Soziologen nennen das die signifikanten anderen. Also die Eltern für ein Kind zum Beispiel, die Personen, die wichtig sind in einem Leben, die prägen dieses Kind. Und wir werden bis zu einem gewissen Grad so, wie die Menschen sind, die um uns sind, wie die Personen um uns sind. Das heißt, wenn ich liebevoll sein will, dann ist es gut, wenn ich Zeit mit einer Person verbringe, die sehr liebevoll ist. Wenn ich barmherzig sein will, ist es gut, ich verbringe Zeit mit einer Person, die barmherzig ist. Wenn ich treu sein will, dann ist es gut, wenn ich das im Leben von anderen Personen sehe, die mir wichtig sind. Wenn ich nun alles werden will, was ich werden kann als Mensch, potenziell alles, was möglich ist, dann bräuchte ich einen Menschen oder eine Person, die so ist, die vollkommen liebevoll ist, die vollkommen barmherzig ist, die total treu ist und so weiter. Ich brauche eine Beziehung mit jemandem, der so ist. Na, und Jesus ist so einer. Jesus war der vollkommene Mensch. Und so die Freundschaft mit Jesus, die Beziehung mit ihm wird mein Leben verändern. Das ist dieser Heiligungsprozess. Das ist eine Liebesbeziehung. Und aus dieser Beziehung heraus verändert uns Gott. Das ist kein krampfhaftes Gebote einhalten oder aus eigener Kraft irgendwo ringen. Einfach in Jesus verliebt sein, mit ihm leben, ihm nahe sein und dann ändert er uns. So wie die Rebe am Weinstock ist und wächst, so wachsen auch wir, wenn wir bei Jesus sind. Der Johannes, der spricht so viel über Liebe, weil er so sehr geliebt worden ist. Das hat abgefärbt auf ihn. Die Tradition sagt, dass der Johannes die letzten Jahre in Ephesus verbracht hat und dass je älter er geworden ist, desto einfacher seine Botschaft geworden ist. Es wird berichtet, dass er herumgetragen worden ist, weil er nicht mehr gehen konnte, in die verschiedenen Gemeinden als alter Mann und er hat einfach gepredigt, Kinder, liebt einander. Und die Leute wollten, hey, und was noch? Und er hat gesagt, es ist genug, Kinder, liebt einander. Sein Glaube ist sehr einfach geworden. Und so will ich sein. Je älter ich im Herrn werde, desto einfacher soll meine Beziehung mit ihm sein. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr Erkenntnis erwerbe oder ihn nicht besser kennenlernen oder mehr weiß, wie ich sein Wort in jedem Bereich meines Lebens anwenden kann, aber diese Beziehung mit ihm soll einfach werden. Das ist Reife, einfach das Leben, was ich lehre oder das, was der Johannes gelehrt hat, liebt einander. Einfach ein Jünger sein, den Jesus liebt, das war der Johannes. Das war das, was den Johannes geprägt hat, was der Schlüssel war für sein Leben. Das war, dass er wusste, dass Jesus ihn liebt. Immer im Johannesevangelium, wenn der Johannes auf sich selbst hinweist, sagt er immer, der Jünger, den Jesus liebte. Jedes Mal, er sagt es fünfmal im Johannesevangelium. Kannst du das heute Abend von dir sagen? Ich bin der, der Jesus liebt. Wenn dich jemand fragen würde, wer bist du? Oder was macht deine Identität aus? Könntest du das sagen? Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Weißt du ohne geringsten Zweifel, dass Jesus dich liebt? Es ist wichtig in unserem Leben. Denn ich glaube, nur das wird uns die Sicherheit geben, die wir brauchen, sodass wir selbst sein können. Dass wir keine Masken brauchen, sondern dass wir in ihm ruhen können. Und ich glaube, nur das wird uns auch die Zuversicht geben, dass wir zu ihm kommen, auch wenn wir versagt haben. Wenn ich weiß, er liebt mich bedingungslos. Es wird mir auch das Vertrauen geben, dass ich Schritte machen kann im Glauben. Ich kann nicht auf die Verheißungen einer Person vertrauen und ohne dass ich was sehe, einfach im Glauben den Schritt machen, wenn ich nicht weiß, dass mich diese Person liebt. Wenn ich da Zweifel habe, wird mir das schwerfallen. Entschuldigung. Das wird uns auch die Angst nehmen in unserem Leben. Die Angst, Fehler zu machen. Die Angst vor der Zukunft. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, im Vers 18 schreibt er das. Furcht ist nicht in der Liebe. Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und so ist das Gegenteil von Furcht ist Liebe. Und wahre Liebe treibt alle Furcht aus. Wenn ich weiß, dass Jesus mich liebt, dann wird mir das möglich sein, ihm ganz nachzufolgen und mein Leben niederzulegen. Wenn ich weiß, dass Jesus mich liebt, dann werde ich Gott und andere lieben können, mich aufopfern können und geben können, weil ich weiß, dass diese Liebe der Rückhalt ist in meinem Leben. 1. Johannes 4,19. Johannes schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn ich nicht wüsste, dass Jesus, dass Gott mich bedingungslos liebt, so wie ich bin, dann könnte ich weder Gott lieben, noch andere Menschen lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir brauchen diese Liebe hinter uns. Wir müssen wissen, dass wir geliebt sind. Wir kennen das aus der eigenen Erfahrung. Wenn wir zurückgewiesen werden von einer Person, die uns sehr viel wert ist, wenn wir einen Korb bekommen, am nächsten Tag fährst du in die Arbeit und schimpfst die Leute an und bist unausstehlich. Aber wenn du deine Freundin gefragt hast, ob sie dich heiraten will und sie sagt ja, und da ist diese Liebe da und du hast diese Liebe im Hintergrund, dann fährst du am nächsten Tag in die Arbeit und einer schneidet dich und du sagst, ah, Gott segne dich. Und der Chef sagt zu dir, naja, wir müssen ein paar Leute entlassen und du bist leider dabei und du sagst, ach, ist okay. Mach dir keine Sorgen drüber. Schaut das Leben ganz anders aus, wenn wir eine Person im Hintergrund haben, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn ich weiß, dass Jesus mich liebt, es gibt mir auch Rückhalt und Hoffnung in schweren Zeiten, dass ich da ausharren kann, auch wenn ich es nicht verstehe. Römer 8, 35. Wenn ihr wollt, könnt ihr das aufschlagen, das ist eine längere Stelle. Schreibt der Paulus, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung? Oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Durch alle Dinge konnte er durchgehen, weil er wusste, Jesus liebt mich. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. paar Verse weiter oben, in Vers 28. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. So können wir ausharren, wenn wir wissen, wir sind geliebt. Wir können auch Gott gehorchen, weil ich weiß, dass was er in seinem Wort sagt, das sagt er, weil er mich lieb hat, weil er es gut mit mir meint. Und so ist diese Liebesbeziehung auch notwendig, die wird uns befähigen, dass wir auch ein reines Leben leben. Ganz einfach, weil ich Gott lieb habe und weil ich weiß, dass er mich liebt. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Im 1. Johannes 2,15 steht, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das heißt, wenn ich den Vater liebe, wird mich das von der Welt fernhalten. Ganz automatisch. Weil ich was viel Größeres, weil ich was viel Schöneres, was viel Wertvolleres habe. Und Johannes schreibt im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel, da schreibt er, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Hast du erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu dir hat? Woher wissen wir oder wie erkennen wir, dass Gott uns liebt? Erster Punkt, er sagt es uns in seinem Wort. Wir haben jetzt einige Stellen gelesen. Gott sagt uns, dass er uns liebt. Aber im 1. Johannes 3,18 steht auch, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, auch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und so genügt es wahrer Liebe nicht, sich nur in Worten auszudrücken. Wahre Liebe wird sich in Taten ausdrücken. Die wird Opfer bringen. Und die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Also hat Gott das größte Opfer gebracht, was man bringen kann, aus Liebe. Er hat nicht gesagt, du musst mir glauben, dass ich dich liebe, obwohl ich nichts tue, um meine Liebe zu beweisen. Sondern im 1. Johannes 3,16 steht, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und Johannes wusste, was er da sagt, denn der ist unterm Kreuz gestanden. Der war ganz nah dabei, der hat das gesehen. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und wir bewundern Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu geben für andere. Zum Beispiel, ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Freund, der hat von einem Ausbildner erzählt bei der Bundeswehr, wo die vor der angetretenen Kompanie so eine Handgranatenübung hatten und irgendeiner hat die Handgranate, die entschärfte, fallen lassen. Und dieser Offizier hat sich drüber geworfen und die Granate hat ihn zerrissen, aber dadurch sind die anderen, die ganze Kompanie da verschont worden. Und die haben ihn ein Denkmal gesetzt. Wir bewundern solche Leute. Oder die Mutter, die zurück ins brennende Haus läuft, weil ihr Kind drinnen ist und bereit ist, ihr Leben zu opfern für das Kind. Aber wie viel mehr hat Jesus uns geliebt? Jesus musste nicht sterben. Für die Mutter oder für den Offizier war es ja nur eine Frage von ein paar Jahren. Na, alle Menschen müssen früher oder später sterben. Ein Resultat der Sünde. Aber Jesus war ohne Sünde. Wir sehen, dass er am Berg der Verklärung verherrlicht worden ist. Und Jesus hätte direkt in den Himmel gehen können. Da war nichts, was ihn zurückgehalten hat, außer die Liebe zu uns. Deswegen hat er das nicht getan, weil er dich liebt. Wir haben seine Liebe nicht verdient. Die Mutter mit dem Kind, die hat Freude gehabt an dem Kind. Die hat was bekommen von dem Kind. Da war eine Beziehung da. Da war Liebe da. Der Offizier und die Soldaten. Soldaten haben ihn wahrscheinlich verehrt und waren ihm loyal. Aber wir waren in Rebellion gegen Gott. Wir waren Gottes Feinde. Gott war uns egal. Im Römer 5,8 steht, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wann ist er für dich gestorben? Als du dich bekehrt hast und beschlossen hast, ihm nachzufolgen und für ihn zu leben und ihn zu lieben? Na, die Bibel sagt, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und so ist das noch größere Liebe, als einer, der für seine Freunde stirbt. Das ist einer, der für seine Feinde stirbt. Und so ist Jesu Liebe größer. Also wann hat Gott dich begonnen zu lieben? Nachdem du bekehrt warst? Die Bibel sagt schon viel früher, vor Grundlegung der Welt. Und als du noch ein Sünder warst und ihn abgelehnt hast, ist er für dich gestorben und er hat dich geliebt. Und er hat dich zu ihm gezogen. Er hat dir diesen Hunger nach ihm in dein Herz gelegt und hat dir die Augen geöffnet. Und deshalb lieben wir ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott ist immer zuerst. Wir reagieren immer nur auf Gott. Ein weiterer Punkt, wenn wir sterben, dann verlassen wir einen hässlichen Ort. Die Erde ist nicht der tollste Ort im Universum. Es ist viel Leid da, viel Ungerechtigkeit, viel Sünde. Aber Jesus hat die Herrlichkeit verlassen, um uns zu erlösen. Auch darin ist Jesu Liebe größer. Philipper 2. Kapitel, wenn ihr das aufschlagen wollt, im Vers 5. Da heißt es, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Wir sehen, Jesus erniedrigt sich hier zweimal. Er sagt, er war Gott gleich, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Und dann, als er ein Mensch geworden ist, hat er sich noch einmal erniedrigt und ist gehorsam geworden bis zum Tod am Kreuz. Das war so tief, wie ein Mensch sinken konnte. Der Tod am Kreuz war für die niedrigsten Verbrecher, für die Sklaven. Und wir wissen so wenig über den Himmel, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was für ein ungeheures Opfer das war, was Jesus da getan hat. Wir können gar nicht richtig verstehen, wie groß dieser Schritt war. Wir können dieses Opfer nicht verstehen, wie groß das ist, das er gebracht hat, dass er Mensch geworden ist, um uns zu erlösen. Stell dir vor, du stirbst und du kommst in den Himmel und Vater nimmt dich in die Arme und begrüßt dich. Und als erstes nimmt er dich mit auf so eine Tour. Er ist ein Tourguide und er macht mit dir eine Tour durch das Universum. Und er zeigt dir all die Herrlichkeit im Himmel und du fährst mit ihm Ski auf den himmlischen Bergen und all die tollen Dinge. Und du sagst, oh wow, Gott, das ist ganz toll, das ist super, ich bin total von den Socken. Und dann geht er weiter und er zeigt dir einen Planeten. Und auf dem Planeten sind Hunde. Und du denkst, ah, das ist süß, ein Planet mit Hunden. Aber wie er näher kommt, siehst du, dass die Hunde nicht nette Hunde sind. Die fletschen alle die Zähne und der Sapper fließt ihnen aus dem Maul und sie sind blutig und du kommst noch näher und du siehst, dass sich die Hunde gegenseitig beißen und zerreißen und haben wilde Augen, die Hunde. Und du fragst, Vater, was ist das? Und er sagt, der ganze Planet, der ist mit Tollwut infiziert. Du sagst, Vater, warum löscht du die nicht einfach aus? Und der Vater sagt, weißt du was, ich liebe diese Hunde. Ich liebe sie wirklich. Und sagst, Vater, dann hilf ihnen doch. Und der Vater sagt, ja, ich habe da eine Medizin, die denen hilft. Und du sagst, na Vater, dann gib sie ihnen doch. Und der Vater sagt, ja, genau das ist das Problem. Und genau deswegen habe ich dich hier. Du sagst, hä? Der Vater sagt, ja, das Problem ist, ich bin so groß, ich bin so heilig und so wunderbar, dass mich diese Hunde nicht einmal anerkennen. Und ich Die einzige Möglichkeit, wie ich zu ihnen sprechen kann, ist, dass ich jemanden habe, der so wird wie diese Hunde. Dass der zu ihnen sprechen kann und ihnen diese Medizin geben kann. Dass jemand so wird, wie sie sind. Und genau, also Vater, die Hunde da sind infiziert alle und du willst, dass ich ein Hund wäre und darunter gehe auf den Planeten. Und der Vater sagt, ja, aber nicht irgendein Hund. Wir reden von einem Pudel. War demütig und niedrig. Und der Vater sagt, und das ist noch nicht alles, denn wenn du zu ihnen sprechen wirst, die meisten Hunde werden nicht auf dich hören. Und noch was, die werden gegen dich sein und die werden ihre Zähne in dich reinbohren und die werden dich zerreißen. Wärst du bereit, auf den Planeten zu gehen? Dann wirst du sagen, Vater, danke für das Angebot, aber ich habe schon andere Pläne. Und der Schritt Jesu, den er hinuntergetan hat, wo er sich erniedrigt hat, das war viel radikaler, das war ein viel größerer Schritt, als wenn wir ein Pudel werden würden. Und so, wenn wir aufs Kreuz schauen und Jesu Liebe sehen, dann sehen wir eine Liebe, die größer ist als jede andere Liebe, die ich kenne. Es gibt keine Person im ganzen Universum, die dich mehr liebt als Gott. Und diese Liebe hat nicht aufgehört. Er ist nicht für uns gestorben, hat diesen irrsinnigen Schritt der Liebe gemacht und uns diesen Beweis der Liebe gebracht. Und dann war es aus. Na, er liebt uns noch immer mit genau derselben Liebe. Und wie viel mehr noch? Wenn er uns schon geliebt hat, als wir Sünder waren, wie viel mehr wird er uns jetzt lieben, wo wir versuchen, ihm nachzufolgen? So wie der Johannes. Und wo wir versuchen, dass er in unserem Leben wirken kann und dass wir Dinge, gute Dinge tun wollen für ihn. Wie viel mehr wird er uns da lieben und er uns gute Dinge geben und uns segnen und uns tragen und uns nahe sein und uns gebrauchen und uns lieben und uns verstehen. Im Hebräerbrief steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus kann uns verstehen, weil Jesus hier war. Und das heißt, lasst uns mit Zuversicht hinzutreten zu ihm. Lasst uns ihm nahe sein. Jesus tritt für dich ein, jetzt. Seine Liebe hat nicht aufgehört. Im Hebräer 7 steht, er lebt, um sich für uns zu verwenden. Und Johannes schreibt wie dem 1. Johannes 2,2, wenn wir sündigen, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Was macht Jesus gerade? Er ist beim Vater und er tritt für dich ein. Er lehrt dich. Er hat gesagt im Johannesevangelium, der Heilige Geist wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Er stärkt dich, Philipper 4,13, alles kann ich durch ihn, der mich kräftigt. Ein Beweis seiner Liebe, er züchtigt dich, auch das ist ein Beweis seiner Liebe. Hebräerbrief 12 steht, wenn der Vater liebt, den züchtigt er. Und er reinigt uns, wir sehen das im Johannes 15. Und er wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Gottes Liebe hat nicht aufgehört. Er segnet uns weiter und weiter und er liebt uns jetzt. Wie sehr liebt dich Gott? Schlag mal Johannes Evangelium auf, das 17. Kapitel, den Vers 22. Jesus betet hier für uns und er betet zum Vater und sagt, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wie sehr sind wir von Gott geliebt? Jesus sagt, dass du sie liebst, so wie du mich geliebt hast. Der Vater liebt uns wie Jesus und wir sind hineingenommen in diese größte Liebesbeziehung, die es gibt im Universum, die Liebe zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Wie kann das sein? Er ist doch der einzig Eingeborene und wir sind nur adoptiert. Ich habe die Geschichte schon einmal erzählt von den beiden Brüdern, die sich anmelden zur Schule. Und sie kommen dorthin und der Sekretär oder was immer dort fragt, na, wann bist du geboren? Und der eine sagt, na, am 1. Mai 93. Und der zweite Bruder sagt, ich bin am 2. Juni 93 geboren. Und der Sekretär sagt, na, wie kann das sein? Das haut doch nicht hin. Und der eine Junge sagt, na, wir sind nicht wirklich Brüder. Einer von uns ist adoptiert. Und der Sekretär fragt, welcher? Und einer sagt, naja, um die Wahrheit zu sagen, wir haben unseren Vater gefragt. Und er hat gesagt, naja, ich habe einen von euch adoptiert. Aber ich liebe euch beide. Ich liebe euch beide so sehr, dass ich vergessen habe, welchen ich adoptiert habe und welcher mein Sohn ist. Und deswegen wissen wir nicht, welchen von uns beiden er adoptiert hat. Jesus sagt hier, dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wir sind Miterben mit Jesus Christus. Ich bin ein Miterbe mit Jesus. Und Gott liebt mich. Und so sehe ich, wie sehr Gott uns liebt, wie gut er zu uns ist. Jetzt, hier, genau jetzt. Und ich kann sehen, Jesus liebt mich. Ich kann diese Sicherheit haben. Ich kann aufs Kreuz schauen und ich sehe, Jesus liebt mich. Keiner hat so sehr geliebt wie Jesus. Und deswegen kann ich wieder Johannes, kann ich ruhen in dieser Liebe, mit dieser Sicherheit. Und ich kann hinausgehen in die Welt und ich kann ein Zeuge sein, so wie der Johannes hinausgegangen ist. Und er ist später mit den anderen Jüngern eingesperrt worden und vor den Hohen Rat verhört worden. Johannes ist ein Zeuge gewesen. Ich kann Verfolgungen ertragen, weil ich weiß, ich bin geliebt. Ich kann andere lieben, weil ich weiß, dass Gott mich liebt, bedingungslos liebt und dass er bei mir ist. Und ich kann Schritte im Glauben machen, weil ich weiß, Gott liebt mich und er wird mir nicht den Stich lassen. Er meint es gut mit mir. Und so dürfen wir niemals zweifeln an dieser Liebe, die Gott für uns hat. Gottes Natur ist Liebe und er will uns nichts Böses tun, der will uns nicht reinreiten irgendwo. Und auch wenn wir vielleicht durch schwierige Situationen durchgehen, wie gesagt, das heißt, der Vater, die er liebt, die züchtigt er und er reinigt sie, er benutzt diese Situationen, um uns näher zu ihm zu ziehen, um uns reifen zu lassen. Aber er tut es aus Liebe, nicht weil er das Böse mit uns meint. Gottes Natur ist Liebe. So dürfen wir niemals zweifeln an seiner Liebe zu uns. Und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, wie Johannes sagt. Wir reagieren auf seine Liebe. Das ist immer die Reihenfolge bei allem, was Gott tut. Es ist immer zuerst Gott und wir reagieren auf Gott. Aus uns selbst haben wir keine Liebe. Wenn wir ihn lieben, wie können wir ihm zeigen, dass wir ihn lieb haben? Er ist ans Kreuz für uns gegangen, das war sein Beweis der Liebe, sagt Johannes. Wir haben ihm die Jünger gezeigt, dass sie ihn lieben. Sie waren bereit für ihn zu leiden. Sie haben sich selbst aufgeopfert, um ihm zu dienen. Ein Herz für Verlorene und für sie beten. Zeugnis sein. die Geschwister lieben. Johannes schreibt das im ersten Johannesbrief immer wieder. Wir können dem Herrn mit unserer Habe dienen, so wie die Frauen ihm gedient haben. Wir können ihm so leben, dass wir ihm gefallen in den kleinsten Dingen, die wir tun. Und ihm so zeigen, dass wir ihn lieben. Und wir können ihm zum Herrn machen über jeden Bereich unseres Lebens. Und alles, was wir für ihn tun, das tun wir für ihn. Und alles, was wir tun, das tun wir für ihn. Wir können ihm unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit schenken. Gott liebt es, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wie der Johannes sie den Kopf auf seine, an seine Brust lehnen und zuhören, mit ihm reden. Wir können ihm Lieder singen, wir können ihn preisen, wir können ihm danken. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott uns liebt. Weißt du das heute Abend? Kannst du mit dem Johannes sagen, ich bin der Jünger, den Jesus liebt? Ich hoffe, du kannst es. Wenn nicht, dann schau aufs Kreuz und meditiere und denk darüber nach, wie sehr Jesus dich liebt. Und nur das wird uns die Identität und die Sicherheit in unserem Leben brauchen, die geben, die wir brauchen heutzutage, um vorangehen zu können und in dieser Liebesbeziehung mit Gott zu leben. Lass uns beten.